gibt es sowas wie eine Futterpsychologie. Die Frage wurde per E-Mail an mich gerichtet von einer Hörerin und darum geht's heute in Episode 179 vom Verstehe deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich bin Katrin Knispel, Mentorin für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich begleite dich als Hüter zu einem entspannten Alltag mit deinen Katzen. Ganz gleich, ob kleine Frage oder große Herausforderung, ich bin an deiner Seite. Gibt es sowas wie Futterpsychologie? Die Frage fand ich tatsächlich total interessant und spannend, weil ich zum einen das Wort als solches, also Futterpsychologie, noch nie irgendwo gehört und gelesen habe und es allein deshalb total spannend fand. Und zum anderen, weil das natürlich dann dazu geführt hat, dass es bei mir gerattert hat und so die Überlegung, ja, wie ist das? Zusammenhang Futter, Verhalten, Psychologie, was habe ich denn da so quasi in meinem Kopf? Was habe ich da an Informationen, Wissen mir in den letzten Jahren zusammengesammelt, erlesen, in Seminaren und Webinaren mitgenommen und aus eigener Erfahrung in mein quasi Wissensspektrum integriert. Und ob es tatsächlich sowas wie Futterpsychologie gibt, würde ich, glaube ich, stand jetzt verneinen. Was es aber definitiv gibt, ist, dass man sich sehr bewusst ist, dass es konkrete Zusammenhänge zwischen dem Thema Fütterung, Nahrungsaufnahme der Katze und Verhalten der Katze gibt. Und ja, darum geht es heute. So ein bisschen. Und ja, steigen wir doch mal ein und ich arbeite so ein bisschen meine Liste ab und erzähle hinten raus noch so ein bisschen, was der Auslöser für die E-Mail war. Und auch tatsächlich, dass ich mal wieder einen interessanten Mythos neu dazu sammeln durfte, wieder mal aus dem Spektrum Tiermedizin und vermeintliches Wissen um Fressverhalten von Katzen. Es überrascht mich immer wieder und ich bin immer wieder fasziniert, dass ich ja immer noch und immer wieder ganz neue Statements sammeln darf, mit denen ich mich dann beschäftige. Dazu aber, wie gesagt, zu ja, gegebener Zeit in dieser Episode. Das Erste, da Futter natürlich eine extrem wichtige Ressource ist, ja, also mein klar, Nahrungsaufnahme sichert das Überleben, sichert, dass der Organismus in Gang bleibt. Und allein dadurch ist natürlich Futter eine Ressource, die ganz, ganz weit oben steht. Und allein dadurch hat natürlich das Thema Futter, Futterqualität, Fütterungsmanagement einen großen Einfluss auf das Verhalten und auch auf die Psyche unserer Katzen. Das ist tatsächlich einfach gar nicht wegzuleugnen. Und was da so mit reinspielt, was da so Faktoren sind, die das ganze Thema begünstigen oder aus Katzensicht erschweren, ist tatsächlich ganz weit oben der Futterplatz selber. Ja, wie ist der gestaltet? Wo ist der? Welche Position hat die Katze inne an ihrem Futterplatz? Also ist es eher ein geschützter Bereich oder sitzt die Katze irgendwo an der Hauptverkehrsstraße in unserer Wohnung? Ist das oder ist der Futterplatz so eingerichtet, dass die Katze quasi mit dem Rücken zum Raum sitzt und dadurch nicht mehr überblicken kann, was um sie herum passiert? Das kann tatsächlich ein ganz großer Stressfaktor sein, wenn die Katzen nicht die Möglichkeit haben, den Raum zu überblicken, sondern einfach ja, in Anführungszeichen genötigt sind, mit dem Blick Richtung Wand zu fressen und dadurch ja einfach nicht mehr sehen, was in ihrem konkreten Umfeld hinter ihrem Rücken wortwörtlich passiert und auf sie zukommt. Was halt natürlich, wenn wir überlegen, unsere Katze ist nicht nur ein exzellenter Räuber, sondern sie ist in der Natur auch ein Beutetier. Von daher ist das für die Katze einfach nicht so lustig, wenn sie die Umgebung aus den Augen lassen muss, der Umgebung den Rücken zuwenden muss, schutzlos in dem Moment ist. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass die Futteraufnahme als solches für unsere Katze Stress bedeutet. Stress einfach, weil sie versucht, möglichst schnell Futter aufzunehmen, um möglichst schnell aus dieser schutzlosen Situation rauszukommen. Die nächste Frage ist, wenn die Katze nicht alleine lebt, wie ist generell das Setting? Also ist es so, dass die Katzen ganz eng beieinander fressen müssen, weil sie gar keine andere Wahl haben? Entweder weil aus einem Futterring gefüttert wird und es einfach so ist, dass es für alle gemeinsam einen Futterring gibt, oder weil die Futternäpfe einfach sehr nah beieinander stehen, weil es aus Menschensicht halt einfach auch wahnsinnig praktisch ist, wenn das alles an einem Ort ist. Es gibt Katzen, bei denen funktioniert das ganz großartig, ja. Die haben nie ein Thema damit, aus einem Ring zu fressen. Und die haben nie ein Thema damit, nah beim Kumpel zu fressen, weil die einfach fein sind mit der Situation. Es gibt aber einen nicht unerheblichen Anteil Katzen, für die ist das Stress. Dann geht es darum, wie ist denn das Fressverhalten der einzelnen Katze? Ja, also wenn ich zwei Katzen habe und ich habe eine Massenvernichtungswaffe und ich habe einen Häppchenfresser. Und der Häppchenfresser erlebt immer wieder, ach, ich habe mein Hüngerchen gestillt, ich gehe mal. Und 2 Minuten später kommt die gefräßige siebenköpfige Raupe und fräst sich einmal durch meinen Napf, nachdem ihrer leer ist. Das macht Stress. Denn dann kommt der Häppchenfresser zurück und es ist nichts mehr da. Stress, Hunger, blödes Gefühl. Es kommt tatsächlich auch ganz grundsätzlich auf die Beziehung der Katzen untereinander an. Also wie gesagt, habe ich einen Häppchenfresser und eine Fräse, dann hat höchstwahrscheinlich der Häppchenfresser deutlich mehr Stress, weil es Futter ständig weg ist. Es kann aber genauso auch sein, dass auch beziehungsweise oder die Fräse wahnsinnig Stress hat, weil die halt das Gefühl hat, boah, ich muss meinen Napf leer kriegen und dann sofort rüber zum anderen Napf. Und ich muss diese beiden Näpfe sofort los, also sofort leer fressen, was letzten Endes auch ein Stressfaktor ist. Und ja, eben auch das, wenn man nicht die allerdicksten Freunde ist, was man ja auch letzten Endes als Katze gar nicht zwingend sein muss, um harmonisch zusammenzuwohnen, ja. Aber wenn man nicht die allerdicksten Kumpels ist, dann kann sich das halt tatsächlich ziemlich blöde anfühlen, wenn man nah bei der anderen Katze fressen muss. Und dann ist auch das ein Stressfaktor beim Thema Futter. Dann wäre es für die Katzen tatsächlich auch wesentlich angenehmer zu sagen, man entzerrt die Situation räumlich und guckt, dass jeder seinen wirklich individuellen Futterplatz hat und Abstand zur anderen Katze. Hier ganz kurz nochmal der Einwurf, weil ich es immer noch und immer wieder höre, lese, sehe. In Vergesellschaftungen oder wenn Katzen untereinander Knatsch haben, dass immer noch propagiert wird, die Katzen nah beieinander zu füttern, weil das ist total gut. Und es kommt immer wieder auch bei Anfragen, wenn Konflikte da sind, kommt immer und immer wieder der Satz, aber die fressen ganz friedlich nebeneinander. Nee, die fressen nicht ganz friedlich nebeneinander, die ergeben sich in die Situation, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. Da sind wir wieder ganz am Anfang der Episode. Futter ist eine extrem wichtige Ressource. Die Katze hat ja gar keine andere Möglichkeit. Sie muss ja Futter aufnehmen. Und letzten Endes, wenn es in der ganzen Wohnung einfach nur einen verfluchten Platz gibt zum Fressen, dann wird die den aufsuchen. Was soll sie denn anderes tun? Sie hat ja gar keine andere Option. Die wird ja gar nicht gegeben. Und das, was dann der Mensch im Zweifel als friedlich miteinander fressen oder ach, die können ganz toll nebeneinander fressen, interpretiert, ist unter Umständen reiner Überlebenswille und ganz schön viel Stress. So. Thema Beziehung der Katzen. Da spielt dann auch das nächste Thema mit rein, nämlich das Phänomen Hangry Cat. Ich weiß nicht, ich fühle das. Bin ich ganz ehrlich, ich fühle das. Mir geht es nämlich genauso. Wenn ich hungrig werde, auf Englisch hungry, dann werde ich ziemlich dünnhäutig, ziemlich gereizt, ziemlich übellaunig, Englisch angry. Und die Mischung aus beidem, und das ist genau meine Gefühlslage, ist hangry sein. Und genau das beobachten wir auch bei Katzen. Es gibt ganz viele Katzen, die wirklich zur Hangry Cat werden, die also, wenn sie hungrig sind, wenn die Futtermenge nicht passt, wenn die Mahlzeit überfällig ist. Also sprich, einfach, wenn das Bäuchlein leer ist und der Magen knurrt, echt schlechte Laune kriegen und im Zweifel diese schlechte Laune auch an der Partnerkatze auslassen. Und was ich da tatsächlich eine ganz spannende Info fand auf einem der letzten Online-Seminare, die ich mitgemacht habe, zu dem großen Feld der Aggression, dass da auch tatsächlich nochmal gesagt wurde, dass es eigentlich mittlerweile klar belegt ist und offensichtlich ist, dass es zwischen der Futterqualität und dem Hangry Cat Syndrom, nenne ich es jetzt mal, definitiv Zusammenhänge gibt. Also sprich, dass Katzen, die mit minderwertiger Futterqualität versorgt werden, Katzen, die nicht artgerecht ernährt werden, dass die viel, viel häufiger dieses ja, übellaunig sein, weil hungrig sein, an den Tag legen. Also schlechtes Futter, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Hungry Cat habe, steigt enorm. Fand ich tatsächlich nochmal richtig, richtig spannend, weil es offensichtlich nicht nur darum geht, dass quasi der Magen gefüllt ist, also das Gefühl von vollem Magen ausschlaggebend ist, sondern tatsächlich, dass der Zusammenhang besteht, nur wenn mein Körper über das, was mir zugeführt wird, wirklich das bekommt, was er benötigt, nur dann fühle ich mich richtig gut und richtig wohl. Fand ich nochmal super spannend und ist natürlich für mich nochmal mehr und nochmal stärker ein Grund, auch wenn ich den jetzt nicht gebraucht hätte, aber es ist nochmal ein verstärkender Grund für hochwertige und artgerechte Ernährung unserer Katzen einzustehen und zu sagen, wirklich so hochwertig und artgerecht wie irgend möglich füttern. Und wenn wir beim Hungry Cat-Thema sind, geht es dann natürlich im Bereich Psychologie, Futterpsychologie, auch um das Thema Fütterungsmanagement. Ja, also das Stichwort, die Katze isst, zumindest dann, wenn sie ein gutes Sättigungsgefühl kennengelernt hat, ein Häppchenfresser. Und die Katze ist darauf angewiesen, dass sie mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt von uns angeboten bekommt. Und die Katze ist, also es ist auch beim Hund irgendwie schon für mich immer nicht so ganz verständlich, warum es da irgendwie heißt, der kriegt morgens um 7 und der kriegt abends um 18:30 Uhr. Und dann, wenn der um 16 Uhr Hunger hat, dann muss er halt bis 18:30 Uhr aushalten, weil dann ist seine Fütterungszeit. Bei Katzen ist es tatsächlich noch stärker so, dass die eben, ja, dass es absolut nicht ihrer Natur entspricht und dass wir wirklich gucken sollten, dass wir mehrere kleine Portionen frisch über den Tag verteilt anbieten können und auch über Nacht. Und ich hatte es ja in der Episode mit dem nächtlichen Miauen, weil die Katze hungrig ist, eben auch schon mal angesprochen beim Thema Fütterungsmanagement. Wenn ich eine Katze habe, die sagt, es ist toll, dass du mir um 22 Uhr Futter in den Napf machst, aber entweder ich fresse es halt gleich und bin um 4 hungrig, oder ich lasse zwar liegen, aber um 4 Uhr mag ich das nicht mehr, weil das ist nicht mehr frisch. Dann können wir aber diesen Katzen über einen zeitgesteuerten Futterautomaten die Möglichkeit geben, einen Early Bird Hubs zu erwischen, ganz ohne, dass wir aufstehen müssen. Und auch Thema Fütterungsmanagement, ich kann das jedes Jahr aufs Neue beobachten, dass die Wetterveränderungen in den Jahreszeiten bei unseren Katzen tatsächlich eine Veränderung der Futtermenge nach sich zieht. Also super krass finde ich es tatsächlich im Spätherbst, wenn es anfängt kalt zu werden, dann sind unsere Katzen schlagartig deutlich hungriger. Und dann, ja, passiert es durchaus, gerade so die ersten ein, zwei Nächte, wenn wir noch nicht ganz für uns Hüter gedanklich da angekommen sind. Da passiert es dann durchaus, dass die um 4, Viertel nach 4 vorm Bett stehen und sagen, hört mal Leute, der Ring ist leer. Und mit leer meinen wir leer. Und unsere Bäuche übrigens auch. Und ja, dann stehen wir auf und dann füttern wir, weil dann eben einfach kein Futter da ist und weil es keinen zeitgesteuerten Automaten gibt und weil, ich sage das total schmunzelnd, aber letztendlich ist es so, weil wir Hüter den Fehler in Anführungszeichen gemacht haben. Offensichtlich hat die Futtermenge, die wir bereitgestellt haben, nicht ausgereicht, um die physiologischen Bedürfnisse unserer Katze bis morgens um 6, halb 7, wenn wir normalerweise aufstehen, zu decken. Und dann stehen wir auf und dann füttern wir. Und dann, ja, spätestens ab dem dritten Abend weißt du ja eh, ah, es ist gerade wieder eine hungrige Phase, also gibt es mehr Futter. Und wir haben das eben jetzt gerade, es wird so langsam Frühling hier bei uns in Duisburg. Wir haben wirklich so die ersten auch angenehm warmen Tage. Bedeutet natürlich, der Fellwechsel geht los und auch die Aktivität steigt wieder deutlich. Und auch hier merken wir jetzt gerade, ist wieder ein bisschen mehr Futter, was benötigt wird. Also gerade wird wieder deutlich mehr und mit deutlich besserem Appetit gefressen, so dass wir vielleicht mit unserer eigentlichen Fütterungsroutine aus 4 bis 5 Portionen im Moment nicht hinkommen und einfach sagen, ja, keine Ahnung, 14 Uhr, Napf ist leer, gibt's halt noch mal. Dann gibt's halt noch mal, weil die Katzen uns gerade sagen, dass sie jetzt hungrig sind. Und dann gibt's vielleicht eine 6., 7., 8. Portion zwischendurch. Und das pendelt sich dann eben auch wieder ein. Ich bin tatsächlich auch immer wieder überrascht, dass ich ganz oft höre, dass immer noch ausschließlich das Thema Gewicht eine Rolle spielen soll, wenn es darum geht, wie viel Futter darf meine Katze haben. Für mich ist Futter immer definitiv kein absoluter Indikator, denn es gibt einfach so unterschiedliche Katzen, also ne, größer, kleiner, stämmiger, wie auch immer, so dass man rein über das ausschließliche Gewicht, finde ich, überhaupt keine Aussage treffen kann. Ich finde es sehr viel wichtiger, dass man sich den Body Condition Score einfach anguckt, weil der tatsächlich das Gewicht komplett außen vor lässt und einfach sagt, guck dir bitte die Konstitution an, wie sieht die Katze aus und wie ist die so drauf? Also physisch. Und ich finde, was man halt einfach auch wirklich immer mit beachten muss, es gibt genau wie bei uns Menschen einfach unterschiedliche Genetiken und zwar nicht nur bei den Rassen, ja, also sprich, es geht jetzt nicht darum zu sagen, ja, komm, Katrin, klar, dass eine Singapurer was anderes an Gewicht hat als ein Maine Coon. Ja, natürlich. Aber auch tatsächlich bei den ganzen, in Anführungszeichen, ganz normalen Hauskatzen gibt es einfach tatsächlich unterschiedliche Typen. Und es gibt die, ja, ich sag mal so richtig, die schlaksigen Katzen, die vielleicht auch total hochbeinig sind und die wirklich immer sehr, sehr dünn wirken. Und dann gibt es die eher muskulösen, stämmigen Katzen, die vielleicht kleiner sind als die dünnen Heringe, aber vielleicht wirklich 200, 300, 400 Gramm mehr wiegen und aber damit wirklich gut aufgestellt sind, ihrer Genetik auch entsprechend. Und da finde ich tatsächlich auch wirklich einen wichtigen Indikator. Wie ist denn die Gewichtsentwicklung? Also mache ich mir gerade Sorgen um das Gewicht meiner Katze, weil das gerade stetig bergauf geht? Und dann ja, sollte ich mir definitiv Gedanken machen und da sollte ich definitiv überlegen, an welcher Stellschraube ich drehen kann. Oder ist es so, dass meine Katze einfach kontinuierlich ihr Gewicht hat und da keine großen Schwankungen drin sind. Und dann ist es einfach so ein bisschen die Konstitution des Katzenkörpers. Von daher, wie gesagt, fällt es mir wirklich schwer, wenn ich irgendwie lese, ja, die Tierärztin hat gesagt, die wiegt jetzt, weiß ich nicht, 4,3 Kilo. Und jetzt muss man wirklich, wirklich aufpassen und Gewicht reduzieren, weil das ist wirklich zu viel. Zu viel im Verhältnis zu was? Das ist immer so die Frage, ja, im Verhältnis zu was? Und von daher, ja, bitte wirklich nicht sich mit puren Zahlen verrückt machen lassen. Da hatte ich übrigens eine, ich setze es mal in Anführungszeichen, eine witzige Situation mit unserem Gino. Als der zur Voruntersuchung der Kastration bei der Tierärztin war, setzte sie ihn auf die Waage, ging zum Computer, wollte das Gewicht eintragen, und guckte mich an und sagte, der hat jetzt aber in den letzten 3 Monaten, also zwischen dem letzten Besuch und heute, hat der aber 600 Gramm zugenommen. Was ist da passiert? Und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, ja, der ist 3 Monate älter geworden. Das ist ein Kitten. Natürlich ist der schwerer geworden. Also wie gesagt, heute im Nachhinein kann ich da echt drüber schmunzeln. In dem Moment dachte ich mir so, verarschst du mich eigentlich gerade? Also eigentlich müsste dir bewusst sein, dass du ein Kitten vor dir hast. Dir müsste bewusst sein, dass der in den letzten Monaten eine körperliche Entwicklung durchgemacht hat. Was willst du gerade? Total spooky. Aber okay. Sie fragte, ich hatte eine Argumentation und dann haben wir das Thema irgendwie an der Stelle abgehakt. Was ich tatsächlich auch immer wieder höre, sehe, lese, ist, meine Katze muss abnehmen, die hat einen Hängebauch. Dieser Hängebauch, auch wenn der jetzt in unseren Augen vielleicht nicht ganz so sexy ist und irgendwie, das ist die Urwampe, haben nicht alle Katzen so ausgeprägt. Das stimmt schon. Aber tatsächlich, das ist definitiv nichts, was auf die Notwendigkeit einer Diät hinweist. Und das ist auch nichts, was über Kalorienreduzierung, Futterreduzierung weniger wird. Die Urwampe ist deshalb angelegt, weil das eine schützende Schicht am Bauch ist. Am Bauch, wo eben die ganzen Organe der Katze natürlich auch drin liegen. Und diese Urwampe hat eine Schutzfunktion in Konfliktsituationen. Also bitte die Urwampe nie als Indikator dafür sehen, dass die Katze jetzt Diät halten muss. So, und jetzt komme ich dann noch auf den in Anführungszeichen neuesten Mythos, den ich in der E-Mail mitbekommen habe, die Katzen wurden kastriert und die Tierärztin hat quasi direkt nach der Kastration bei der Übergabe dann darauf hingewiesen, dass die Katzen dann ab jetzt sehr stark reglementiert werden müssen, denn mit der Kastration verlieren die Katzen das Sättigungsgefühl und wenn man die jetzt nicht reglementiert, dann werden die fett. Fand ich spannend, habe ich so tatsächlich noch nie gehört, dass eine Kastration dazu führt, dass das Sättigungsgefühl verloren geht. Fand ich auch mal wieder spannend und interessant. Ist jetzt nicht unbedingt eine Beobachtung, die ich so gemacht habe. Eine Beobachtung, die ich natürlich durchaus mache, ist, dass mit der Kastration unter Umständen eine Gewichtszunahme einhergeht. Gerade dann zu Beginn quasi, also ganz früh nach der Kastration, was aus meiner Sicht natürlich auch relativ logisch ist, weil sowohl bei Katze als auch bei Kater nach der Kastration der Potenzstress wegfällt. Und Stress bedeutet einen höheren Kalorienumsatz. Also sprich, die Katze hat einfach grundsätzlich mehr Kalorien verbrannt, als sie noch potent war. Und natürlich geht es jetzt nicht darum, dass wir dann einfach zugucken, wie die Katze dick und dicker wird und irgendwann ganz kugelrund ist. Um Gottes Willen, das nicht. Aber wir dürfen gerne einfach da erstmal ein paar Wochen ein Auge drauf haben und gucken, reguliert sich das von alleine? Ja, also reguliert sich der Körper ein und die Katze nimmt dann auch einfach in ihrer Selbstregulation weniger Futter zu sich. Und dann ist das Thema nämlich erledigt. Was tatsächlich häufiger vorkommt zum Thema Sättigungsgefühl, wenn gerade Kitten und sehr junge Katzen stark reglementiert werden mit dem Futter oder draußen geborene Katzen, die nicht regelmäßig Futter bekommen. Bei denen ist es tatsächlich so, dass die sich oft schwer tun mit einem Sättigungsgefühl, einfach weil die immer gelernt haben, boah, wenn Futter da ist, muss ich fressen. Und da kann es tatsächlich sein, dass man wirklich reglementieren muss. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, wenn es wirklich so ist, dass man sagt, Body Condition Score und die Gewichtsentwicklung, wir müssen gucken, dass wir das Futter reglementieren, reduzieren, wie auch immer, würde ich wirklich tatsächlich als allererstes schauen, was für ein Futter fütter ich, wie ist denn da so die enthaltene Energie, wie ist denn die Kalorienzufuhr übers Futter? Habe ich vielleicht ein Futter mit einem sehr hohen Fettgehalt? Katzen beziehen halt ihre Energie tatsächlich zu einem, ja, nicht großen Teil, sondern letztendlich ausschließlich aus tierischen Proteinen und Fetten und brauchen eigentlich einen recht hohen Fettgehalt. Wenn man aber so ein bisschen gucken möchte, dass man Kalorien reduziert, dann kann es einfach eine gute Möglichkeit sein, einfach mal alle Futter, die ich standardmäßig füttere, zu kontrollieren und zu gucken, habe ich da vielleicht Futter mit einem wirklich hohen Fettgehalt und entscheide ich mich dann vom gleichen Hersteller vielleicht für eine andere Fleischsorte, wo generell schon mal weniger Fett und dadurch weniger Kalorien zugeführt werden und kann so Kalorien reduzieren, ohne Futtermenge zu reduzieren. Ich würde auch immer ganz grundsätzlich schauen, wie ist die Futterqualität? Ja, denn wenn ich eine weniger gute Futterqualität habe, dann kommt einfach viel Blödsinn ins Tier. Das Tier muss viel an Menge zu sich nehmen, um mit den wertvollen Bestandteilen, die eben in geringerer Menge drin sind, den physischen Bedarf zu decken. Das heißt, auch da kann ich so ein bisschen erstmal gucken, kann ich mit der Qualität nach oben gehen und dadurch den generellen Bedarf meiner Katze runterregulieren. Also da gibt es schon einfach ein paar Stellschrauben, die man wirklich gut drehen kann, was für mich immer ein Zeichen dafür ist, dass es nicht gut einreguliert ist, ist, wenn Katzen, die reglementiert werden, deutlich zeigen, dass sie permanent Hunger haben, dann reichen definitiv die zugeführten Kalorien nicht, dann reicht definitiv die Futtermenge nicht, die Futterhäufigkeit reicht nicht und dann ist das einfach so, ja, dann hat die Katze einfach dauerhaft Hunger Und dann muss man da eben gucken, welche kleinen Stellschrauben man drehen kann, damit einerseits der Kalorienbedarf nicht in eine Überdeckung kommt und andererseits aber die Katze wirklich mit einem Sättigungsgefühl und zufrieden durch den Tag kommt.
Ja, das war's für heute mit dem Verstehe deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat People teilst, wenn du mir eine Bewertung dalässt oder einen Screenshot machst und bei Social Media teilst, mich und andere Cat People taggst. Ich danke dir für deine Unterstützung und wie immer am Ende von Verstehe deine Katze, knuddel deine Katzen.